Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zu unserer 9. Folge Puppengeschwätz. Heute mit Franzi, Irina und meiner Wenigkeit, der Birgit. Der Titel unserer Sendung lautet heute Katastrophengeschwätz, weil anders kann man das nach dem Debakel gestern auch wirklich gar nicht mehr nennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer noch ziemlich angefressen und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir gestern nicht aufgenommen haben, weil ich glaube, sonst wäre wirklich das ein oder andere Schimpfwort in Richtung unserer Jungs geflogen, weil vor meinem Fernseher ging es mir gestern ehrlich gesagt auch nicht anders. Ja, Franzi, Irina, wie geht's euch denn heute? Habt ihr das schon ein bisschen verdauen können oder hängt euch die Partie gestern auch immer noch nach?
Also gefühlsmäßig habe ich nach dem Spiel gestern so eine Art Déjà-vu, muss ich sagen. Also ich bin gar nicht mehr sauer oder stinkig, sondern eigentlich eher nur noch ratlos. Und so war es eben auch nach diesem desaströsen Spiel damals in Mainz am 9. Spieltag, wo der FCA sich ja damals mit 1-4 hat abballern lassen. Und genau, nicht umsonst gab es damals auch vom Blog Rosenau Gazette ja auch einen Artikel, den Andi damals geschrieben hatte, der da hieß Katastrophenbericht aus Mainz. Und genau, so in etwa sieht es in mir drin gerade aus.
Ja, mir geht es da ähnlich wie dir, Franzi. Während ich gestern super aufgeregt war und sauer, bin ich heute einfach nur ein bisschen konsterniert über die desaströse Leistung. Ja, wir sprechen über Leverkusen und Leverkusen ist keine einfache Mannschaft zu schlagen und wir hatten schon immer so ein kleines Leverkusen-Trauma, das darf man ja nicht vergessen. Allerdings hat mich die Art und Weise, wie das gestern zustande kam, sehr ratlos zurückgelassen und auch heute stelle ich mir noch die Frage, wie kann das so kommen und warum haben wir uns nochmal überboten, weil im Hinspiel dachten wir schon, ach du Schande, am 3. Spieltag verliert man da 4-1 gegen Leverkusen und dass es jetzt diesmal noch härter kommt, da habe ich auch ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Von dem her, ich bin auch heute noch ein wenig auch traurig, weil man kann verlieren, aber so hätte ich echt nicht mit gerechnet.
Absolut, ich bin da vollkommen bei euch. Mir geht es auch ehrlich gesagt noch ziemlich schlecht. Deswegen, Arne Meyer hat es ja auch gesagt, so darf die Mannschaft nicht auftreten. Und ich selber, ich habe es ja am Freitag in der Podcast-Folge schon gesagt, man kann verlieren, aber auf das Wie kommt es an. Und das war halt einfach, ja, bodenlos. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Aber mir stellt sich halt die Frage, woran lag es eigentlich? Was für Probleme sind da in der Mannschaft da, dass sie es einfach nicht schaffen, die Leistung auf den Platz zu bringen?
Ja, Birgit, wenn wir schon bei den Problemen sind, da weiß ich eigentlich überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ich will mal mit den individuellen Fehlern anfangen. Das ist ja ein Problem, das begleitet uns schon die ganze Saison über. Gestern im Spiel muss man tatsächlich ein Mannschaftsteil ganz besonders rausheben, und zwar die Außenverteidiger. Robert Gumni war mal wieder so ein ganz großes Problem, hat sich diesmal zwar keine so kolossalen Fehler geleistet, wie noch in vergangenen Spielen, wie in Mainz oder Berlin, aber er stand auf jeden Fall immer zu weit weg von seinem Gegenspieler Moussa Diaby und nicht umsonst hat es der dann auch auf ganze 3 Tore geschafft. Ja, dann war da noch Mats Pedersen, bei dem war es ähnlich wie bei Gumni. Der hat seinen Gegenspieler wiederum, Karim Bellarabi, auf der linken Seite auch nicht in den Griff gekriegt. Eine Szene kann man da besonders rausheben und zwar vorm 0-1, weil da kam er definitiv viel zu spät, hat Bellarabi da aus den Augen gelassen und ja, entsprechend war es dann auch kein Wunder, dass er zur Halbzeit ausgewechselt wurde durch Lasse Günther. Ruben Vargas will ich auch noch rausheben, weil von dem muss ich ehrlich sagen, war ich auch besonders enttäuscht. Diesmal war er ja auf rechts gestanden und nicht eigentlich wie sonst auf seiner Paradeposition links. Aber ja, also muss da einfach auch Leistung bringen. Und da hat man gesehen, der ist überhaupt gar nicht in Form im Moment und hat tatsächlich in der ersten Hälfte sage und schreibe 0% Zweikampfquote. Und zwar eine Passquote von 80%, hat aber nur 10 Pässe gespielt. Also zum Vergleich, Dorsch hatte mit 43 die meisten Pässe im Augsburger Team. Und ja, wie gesagt, also da kann er sich von der guten Passquote auch nichts abschneiden. Viel zu verspielt, viel zu leichtfertig, Zweikämpfe verloren. Also ja, da wäre auch noch so ein Kandidat, von dem ich sehr enttäuscht war. Und gut, ganz am Ende muss man tatsächlich vielleicht auch noch unseren Giki thematisieren, weil der sich auch nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert hat, weil der sich auch ein, zwei ziemlich gruselige Fehlpässe geleistet hat, die aber Gott sei Dank in seinem Fall keine Auswirkungen hatte, weil er die doch dann wieder ganz gut ausgebügelt hat. Ja, welche Probleme gab es sonst noch?
Ja, das sind auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Punkte, Franzi. Da gehe ich absolut mit. Würde auch sagen, du sagtest jetzt schon individuelle Schwächen Einzelner, beziehungsweise dass auch die Spieler die PS nicht auf den Platz kriegen. Ich würde auch so ein bisschen bei dem Spielsystem verdrahten wollen, die Problematik. Denn ja, Markus Weinzierl hat ja heute relativ ungewohnt starten lassen, beziehungsweise gestern hat er relativ ungewohnt starten lassen. Und zwar hat er ja zum Beispiel die Chef auf die 6 gezogen und hat Maya so ein bisschen links spielen lassen. Das wirkte doch am Anfang stark verunsichert. Die Spieler hatten das irgendwie überhaupt nicht verinnerlicht. Und da sind wir schon ein bisschen Leverkusen ins Messer gelaufen, muss man fast schon sagen. Nach der Umstellung und auch gerade zur Halbzeit, als dann Wechsel auch vorgenommen wurden, sah das dann durchaus schon besser aus. Ja, und die Fehler, die ziehen sich ja durch alle Mannschaftsteile. Giekiewicz war ja schon ein bisschen verunsichert auch, hat dann zwei Fehlpässe gespielt, direkt in die Beine von Leverkusen. Einer wäre fast bestraft worden. Dann hast du in der Innenverteidigung die absolut bemühten, aber dann doch zu weit vom Mann entfernten, ja, Oxford und Udokai. Dann hast du die beiden Linksverteidiger, die beiden Außenverteidiger, die hatten auch mal wieder nicht den besten Tag, und zwar hüben wie drüben. Im Mittelfeld war Dorsch noch einer der bemühtesten, muss man sagen. Meier hat gestern gar nicht auf dem Platz gefunden, außer bei dem Tor. Der hatte auch eine miserable Zweikampfquote. Der hatte die ersten 75 Minuten eine Zweikampfquote von 0% und das auf der Position. Der hat ja dann fast ja, eine halbe Stunde noch auf der 6 gespielt oder 8. Das darf einfach nicht sein. Und ja, im Sturm, die hingen ja einfach komplett durch. Gregor war sehr bemüht, Pippi hing total in der Luft. Naja, man hat ja auch kaum Angriffsszenen gesehen. Ne? Ja, dann habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass die Mentalität fehlt. Irgendwie so diesen Bock umstoßen zu wollen, zu merken, wir sind im Abstiegskampf, zu merken, wir haben den Ernst der Lage erkannt, das habe ich gestern nicht so gesehen. Man muss einfach viel mehr ins Spiel rein sich kämpfen. Gerade gegen Leverkusen, mit denen man spielerisch einfach nicht mithalten kann, muss man halt einfach den Kampf annehmen, die Zweikämpfe suchen, bissig und eklig sein. Weinzierl hat damals bei seiner Eintrittskonferenz letztes Jahr gesagt, man muss wieder die Augsburg-DNA sehen. Das sehe ich aber auch heute noch wieder nicht. Ich erwarte da mehr Einstellung, Attitude, würde man jetzt sagen. Und ich würde gerne sehen, dass das auf uns ja, Fans auch vor der Glotze überspringt. Ja, wer weiß, ob das jetzt durch Fans besser würde, aber wir haben ja auch auswärts gespielt. Von dem her kann das jetzt auch keine Ausrede jetzt erstmal sein. Ich bin tatsächlich froh, dass jetzt erstmal Länderspielpause ist und man sich neu sortieren kann. Birgit, welche Punkte hast du denn, die dich besonders stören?
Also gerade gestern habe halt ich irgendwie das Gefühl gehabt ständig, dass da keine Einheit auf den Platz geht. Ich weiß nicht, irgendwie haben die Jungs den Eindruck gemacht, als hätten sie Sand im Getriebe oder ja, ich weiß auch nicht, der Teamgeist, der Spirit, der hat mir irgendwie gefehlt. Es hat jeder nur immer für sich selber gespielt. Wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann wurde gemeckert, dann wurde gemault. Ja, und hat einer den Ball verloren, dann musste er selber hinterherrennen. Da ist nicht der andere irgendwie entgegengekommen oder so und hat so gezeigt, so, ja, komm, ich helfe dir. Nee, das hat gestern für mich alles irgendwie gefehlt. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da wirklich intern irgendein Problem innerhalb des Teams. Vielleicht haben sich gewisse Grüppchen gebildet, keine Ahnung, irgendwie so die Führungsspieler, die meinen, den anderen ihren Stempel aufdrücken zu müssen, weil sie natürlich erfahren sind und sie sollen natürlich die jungen Spieler mit hochziehen und sie ein bisschen was lernen. Aber vielleicht passt es den anderen auch nicht. Vielleicht sind die Führungsspieler aber auch irgendwie, ja, zu großmäulig. Ja, ich weiß es nicht, man steckt ja immer nicht drin, man ist ja nie mit dabei. Aber irgendwie hatte ich wirklich das Gefühl, eine Einheit auf dem Platz ist das nicht. Und da finde ich schon, dass das auch Markus Weinzierl als Trainer sehen muss und auch vermittelt bekommen muss. Na, wenn ich merke, während dem Spiel, es stimmt da irgendwas nicht, dann muss ich ansetzen und muss was ändern, indem ich irgendwie einen Wechsel vornehme oder irgendwie mir meinen Kapitän ranhole und sage, hey du, so und so. Aber irgendwie habe ich mir gestern gedacht, na, das hat er irgendwie überhaupt nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat sich dann hingesetzt, ja, und hat richtig resigniert das Spiel angeschaut. Na, ja, gut, natürlich, wenn du dann 4-1 und 5-1 kriegst, dann weißt du auch gar nicht mehr, was du sagen sollst, wenn dein Team auseinanderfällt. Aber so kenne ich einen Markus Weinzierl nicht, ja, weil normalerweise steht der am Seitenrand und brüllt, und auch wenn es noch so scheiße läuft. Aber das hat er für mich gestern irgendwie schleifen lassen, und da hat man schon gemerkt, ja, irgendwas passt einfach nicht. Ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, ich kann es nicht sagen, weil wir intern nicht wissen, was abläuft, aber nach außen hin sah es wirklich so für mich aus.
Jetzt für Konsequenzen nach sich zieht, ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Also das war ja auf jeden Fall ein Debakel, aber ich habe auch in den Interviews und sowas auch sehr viel, ja, leichte Ausreden gehört, so nach dem Motto, ja, das wird schon wieder besser, und wir hatten ja so 2-3 Ballgewinne, was mir persönlich zu wenig war und ist. Aber generell finde ich, jetzt sollten diese Ausreden eben nicht mehr ziehen. Man hat zwar gegen ein starkes Leverkusen, was gar keine Laufkundschaft ist, keine Frage, verloren, aber wie das eben vonstatten gegangen ist, ist wirklich zu diskutieren und sollte auch wirklich nach ausdiskutiert werden. Aber ob das jetzt personelle Konsequenzen hat, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ein Trainerwechsel bringt uns jetzt auch noch nicht so weiter. Also A, sehe ich jetzt nicht so die verfügbare Klasse und schnelle Verfügbarkeit eines passenden Trainers auf dem Markt. B, bin ich da auch kein Fan von Hektik, die jetzt ausbrechen sollte. Aber definitiv bin ich gespannt, ob unser Hoffmann wieder einen Wutausbruch bekommt und tobt intern. Kann ich mir wirklich gut vorstellen und wäre auch verdient. Und passend ist ja, dazu ist jetzt auch Länderspielpause. Da hat man doch auch Zeit, drüber nachzudenken und was zu handeln. Von dem her, ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere jetzt auch aus der Stammelf erstmal rutscht, weil da hat ein oder andere einfach wirklich eine bodenlose Vorstellung geliefert. Zudem testen wir jetzt gegen Jan Regensburg am Donnerstag, habe ich gehört. Das würde vielleicht auch nochmal Aufschluss bieten. Und da könnte man auch nochmal ein paar Spielsysteme testen. Und vielleicht haben wir dann ja auch wirklich schon Verstärkung an Bord, wer weiß. Aber ich bin gespannt tatsächlich, was sich da jetzt noch so tut. Wie geht's dir da, Birgit?
Also, dass ich was tun muss, das steht für mich außer Frage, weil ganz ehrlich, so kannst du nicht weitermachen, weil mit jedem Spieltag, der vergeht und an dem du nicht punktest, rutschst du weiter nach unten rein. Wir können uns auch nicht immer auf die anderen verlassen, dass die ihre Hausaufgaben nicht machen. Wir müssen auf uns schauen, und deswegen stehen Konsequenzen für mich außer Frage. Sei es jetzt irgendwelche, ja, Sondertrainingseinheiten oder wirklich, dass man im Team irgendwas verändert, die Hierarchien zum Beispiel ändert, dass man sagt, okay, man nimmt irgendeinen Spieler aus dem Mannschaftsrat raus und setzt dafür einen Jungen rein, oder ja, meinetwegen rüstet man nochmal auf dem Transfermarkt nach. Ob das jetzt allein was bringt, weiß ich auch nicht, weil wenn die Abläufe während einem Spiel nicht passen, dann kann man da vorne 5 Spieler neu reinstellen. das wird nicht funktionieren, gerade wenn die Kommunikation dann auch nicht hinhaut. Also es muss sich definitiv was ändern, was es natürlich sein wird. Kann ich jetzt so aus dem Bauch nicht raus sagen. Aber dass sich was ändern muss, das steht außer Frage, denke ich. Ja, und es wird Konsequenzen haben. Also da müsste ich jetzt den FCA wirklich schlecht kennen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich ein Hofmann noch einmal einschalten wird. Franzi, was sagst du denn? Hat es Konsequenzen?
Ja, als Konsequenz, denke ich, wird man aus dem Spiel ziehen, erstmal Konsequenzen zu ziehen. Ja, so kompliziert es klingt, aber ich glaube, dass das Spiel bitter notwendig war, auch in seiner Höhe, dass man sich jetzt wirklich intensiv zusammensetzt innerhalb von der Mannschaft und vielleicht eben auch im Funktionsteam oder unter den Verantwortlichen, um wirklich nochmal zu schauen, wie es jetzt weitergehen soll. Und ich denke, da wird man sich hauptsächlich darauf konzentrieren, dass man die sportlichen Defizite wegbekommt. Und ich denke, da wird die Länderspielpause jetzt auch dabei helfen können oder eben ein ganz guter Zeitpunkt dafür sein, das Ganze einfach nochmal anzugehen und das Ganze einfach auch schonungslos zu analysieren und jetzt irgendwie nicht zu verdrängen oder unter den Teppich zu kehren. Aber personelle Konsequenzen jetzt gerade, was die Trainerposition angeht, die sehe ich auf jeden Fall jetzt noch nicht. Und ich sage noch nicht. Ja, und dann wäre natürlich noch als Frage, was müsste denn jetzt eigentlich passieren, damit es dann nach der Länderspielpause für unseren FCA besser weitergeht? Was meinst du, Birgit?
Ja, Gott sei Dank ist jetzt dann erstmal die Länderspielpause. Ich glaube, die war noch nie so wichtig wie zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, meine Konsequenzen darüber kann man jetzt natürlich nur spekulieren. In den sozialen Netzwerken liest man natürlich immer wieder von Veränderungen im Funktionsteam. Sprich, man soll Markus Weinzierl entlassen, irgendwelche Co-Trainer entlassen, Stefan Reuter entlassen oder whatever. Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das zum jetzigen Zeitpunkt nicht einfach nur eine Unruhe ins Team reinbringen würde. Bei Mainz, die ja letztes Jahr im Winter oder einen kompletten Umbruch gemacht haben, da hat es funktioniert. Aber bei uns, ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das so funktionieren würde, weil wir eben ein sehr familiärer Verein sind und da tut uns Unruhe schon immer weh. Aber ich sage auch, es könnte funktionieren. Es gibt ja wirklich genug Beispiele, wo man schon gesehen hat, es funktioniert. Ja. Und mal so ein zweiter Punkt, wo ich sage, was unwahrscheinlich wichtig wäre, oder es ist eigentlich der wichtigste Punkt für mich gesehen, wo ich sage, da werden wir einen veränderten FCA sehen, ist die Rückkehr der Fans. Morgen, also am Montag, findet ja eine Ministerpräsidentenkonferenz statt und Markus Söder hat tatsächlich letzte Woche schon angekündigt, dass er sich dafür einsetzen wird, dass die Fans zurück ins Stadion dürfen. Wie viele das sein werden, steht natürlich noch nicht fest, aber ich glaube, wenn wir wieder rein dürfen und wenn es nur 5.000 sind, dann können wir unser Team endlich wieder unterstützen, weil der FCA lebt von seinen Fans. Der braucht die Stimmen von der Tribüne. Der FCA ist ein Verein, der muss gepusht werden. Die zeigen eigentlich überwiegend nur dann die hundertprozentige Leistung, wenn sie die Fans im Rücken spüren, weil wir ihr 12. Mann sind. Und ich freue mich schon wieder, wenn man wirklich wieder ins Stadion gehen kann und darf und wenn ich da die Jungs einfach anfeuern kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Oder Franzi, siehst du es ähnlich?
Ja, Birgit, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein Faktor, der ist in Augsburg so immens wichtig, dass der auf jeden Fall neuen Auftrieb geben könnte. Sollte es der Fall sein, dass die Fans wieder ins Stadion dürfen oder zumindest eben ein Teil. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht positive Veränderungen sich ergeben könnten, wenn man das Spielsystem so ein bisschen umstellt. Also ich glaube, in Leverkusen hat man es am Anfang schon so ein bisschen gesehen, weil Markus Weinzierl ja Jeffrey Hoeleo ja auf die 6 gezogen hat und das war ja schon länger nicht der Fall. Und ich glaube, da kann man dran sehen, dass versucht wird, auf jeden Fall das Mittelfeld zu stabilisieren, um den Sturm eben besser mit Pässen zu versorgen, gerade über die Zentrale, die eben auch neue Stürmer oder unseren neuen Stürmer Ricardo Pepi dadurch eben besser versorgen könnte und der eben dadurch nicht, wie bestellt und nicht abgeholt, da immer im letzten Drittel rumsteht. Also das wäre noch so ein Punkt, den ich mir vorstellen könnte. Ansonsten, ja, ist ja immer so die Frage, andere Vereine, die machen jetzt in der Pause ein Trainingslager. Ich glaube, der VfB Stuttgart, der fliegt nach Spanien, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja, ich denke, die Sachen kann man auch in Augsburg angehen mit Gesprächen und vor allem mit viel Training und Fehlerbehebung.
Ihr habt jetzt auf jeden Fall schon sehr viele interessante Aspekte genannt. Was mir jetzt noch spontan einfällt, das hatte ich ja schon vorhin im Podcast jetzt auch gerade gesagt, dass mir eben so ein bisschen das Erkennen des Ernstes der Lage halt fehlt. So nach dem Motto, wir sind eigentlich gar keine Abstiegskandidat, sondern wir spielen jetzt um, die grauen Mittelfeldplatz. Irgendwie weiß ich nicht, ob der Ansporn fehlt oder warum auch immer da so der Schlendrian eingekehrt ist. Mir fehlt da wirklich der letzte Wille, also Gas zu geben, der ja, Kampf um jeden Punkt. Das imponiert mir aktuell sehr an Bielefeld vor allem, die sehr viele Comeback-Qualitäten immer an den Tag legen oder auch an Fürth, die sind quasi schon abgeschrieben gewesen und haben jetzt schon ganz gut gepunktet in der Rückrunde. Von dem her, da würde ich eigentlich quasi ansetzen und hoffe, dass man da noch einen anderen Spirit in die Köpfe der Spieler reinbringen. Ja, zudem muss man halt einfach darüber reden. Wir haben das jetzt im Rahmen der Podcast-Reihe schon häufiger getan und noch keiner hat uns erhört, dass wir natürlich über Personalverstärkungen reden müssen. Der Deadline Day rückt näher, die Transfermarktaktivitäten sollten jetzt in die heiße Phase gehen. Für mich ist jetzt schon die Frage, ob man im Zentrum nochmal einen Spieler nachlegt, denn wenn Dorsch und Meier ausfallen, wird das doch recht mau. Und auch auf den Außenbahnen, sprich die Flügel defensiv, sehe ich eine ganz große Baustelle. Ich weiß nicht, ob man da eben noch an einen Spieler drankommt, der uns da ein bisschen mehr Stabilität verleiht. Sowohl Pedersen als auch Gummi waren wirklich schwach gegen, ja, auch schon zum Teil gegen Frankfurt, aber vor allem jetzt gegen Leverkusen. Und ich frage mich, kriegen wir vielleicht vor allem auf Rechtsverteidigerposition einen erfahrenen Mann, der uns sofort weiterhilft. Und auf der Linksverteidigerposition haben wir immer noch das Problem, dass Iago und Pedersen zum Teil auch zeitgleich ausfallen. Und das kann uns auch noch in der Rückrunde zum Verhängnis werden. Von dem her bin ich sehr gespannt, was sich da noch tut. Ich würde da wirklich eigentlich raten, ohne da jetzt zu tief drin zu sein, denkt über eine Neuverpflichtung nach, wenn es passt. Aber da muss ja auch sowohl finanziell als auch sportlich alles stimmen. So, jetzt sind wir wieder bei unserer Special-Kategorie Fankschwätz angelangt. Heute haben wir die Anki zu Gast. Die ist beim FCA ein Volunteer und hat sich bereit erklärt, uns heute über ihre Gefühlslage zu berichten am Tag nach dem Leverkusen-Spiel. Liebe Anki, bitte stell dich einmal kurz vor und sag uns doch, wie hast du das Spiel gegen Leverkusen gesehen?
Hallo zusammen, erstmal kurz zu mir. Ich bin Anki, bin seit ich klein bin FCA-Fan, war auch schon zu Rosenau-Zeiten im Stadion und habe mir das Spiel heute intensiv angeschaut und meine Meinung kurz dazu. Wir sind gut ins Spiel gestartet, die ersten 5 Minuten, hatten in der 8. Minute bereits Glück, dann einfach viel zu früh das Gegentor bekommen durch zu einfache Ballverluste, hatten zwischendrin mal einen guten Abschluss, aber auch viel Glück. Wir haben keinen vernünftigen Spielaufbau hinbekommen. Meiner Meinung nach, Gummi war heute sehr, sehr unsicher, sehr überfordert, war bei den Gegentoren grundsätzlich beteiligt. Das 2:0 konnte man eigentlich nur so erahnen, dass es passieren wird. Beide Außenverteidiger heute grottenschlecht, also kein Bundesliga-Niveau. Meiner Meinung nach, die Mannschaft war einfach zu überfordert, hat keinen Zugriff auf das Spiel bekommen, hat den Leverkusen einfach viel zu viel Raum gegeben. Zweite Hälfte, man kommt gut aus der Halbzeit, macht Druck, schießt das Anschlusstor zum 1:2. Günther fand ich super stark, als er reinkam, hat dann aber leider auch nachgelassen. Man muss mehr machen und schon verpennt man wieder mal, kriegt das 3:1, das 4:1 wieder hinterher. Bodenlose Frechheit, einfach überhaupt nicht gut verteidigt. Der Wechsel von Framberger und Gummi meiner Meinung nach viel, viel, viel zu spät. Also muss viel früher kommen. Man muss einfach lernen, konstanter zu sein, nicht immer die Räume anzubieten, weil eine Mannschaft für Leverkusen sowas einfach nützt. Das 5:1, dann natürlich noch oben drauf. Was mir aufgefallen ist, unser Kapitän Jeff hebt dreimal mindestens das Abseits auf, anstatt einfach mal klug den Gegenspieler ins Abseits reinlaufen zu lassen. So kann man einfach nicht im Abstiegskampf spielen. Und für Meier habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, dass er sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat. Aber das steht natürlich leider im Schatten von diesem Ergebnis. Und man kann nur hoffen, dass der FCA jetzt endlich aufwacht. Aber das Spiel muss man einfach ganz schnell abhaken. Und mehr als zu sagen, dass es einfach eine katastrophale Leistung war, kann man einfach nicht dazu sagen.
Ja, Anki, vielen Dank, dass du Gast in unserer neuen Rubrik Fangschwätz warst. Und so haben wir jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was du über das Spiel gestern so gedacht hast. Und ja, du hast es auch Katastrophe genannt. Ich glaube, das trifft es am allerbesten. Und nicht umsonst haben wir eben unsere Folge auch genau so genannt. Ja, aber zum Verdauen haben wir jetzt alle erstmal 2 Wochen Zeit, Gott sei Dank. Und trotzdem wollen wir vom Puppengeschwätz in der Länderspielpause nicht untätig bleiben, weil wir euch demnächst auch wieder eine neue Folge präsentieren wollen, die dann aber wahrscheinlich ein bisschen abseits vom FCA und der Bundesliga sich bewegen wird. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der Gelegenheit wieder zum Puppengeschwätz einschaltet und wenn ihr mögt, auch euren Freunden und Freundinnen davon erzählt. Macht's bis dahin gut! Wird's euch und natürlich nur der FCA.
Puppengeschwätz, der FCA-Talk.